SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
In unser Thema dreht sich heute Abend alles rund ums Schwein. Sie erfahren Vergnügliches und Ernstes, Wissenswertes und Bedauernswertes über das Borstenvieh, das den Menschen immerhin schon fast 10.000 Jahre als Haustier begleitet. Wir erzählen, was ein Schwein zum Glücklichsein braucht. Wir berichten, wie sich die Schweinehaltung im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, sprechen über die moderne Massentierhaltung, informieren über neue Forschungsansätze im Dienste des Tierwohls und klären auf über die afrikanische Schweinepest. Und dann geht es natürlich auch um Redensarten rund ums Schwein. Und damit starten wir auch gleich. Schwein gehabt. Jetzt in unser Thema hier bei NDR Niedersachsen. Ich bin Petra Pfeil. Herzlich willkommen. Schwein gehabt meint Glück gehabt. Saublöd ist jemand, der es nicht rafft. Eine Sauklaue hat, wer nicht schön schreiben kann. Und dann gibt's noch den Schweinefraß oder die dumme Sau. Aber auch sich sauwohl fühlen. In jedem Fall hat das Schwein den Wortschatz sehr bereichert. Und warum? Na, weil kein anderes Tier so eng mit dem Menschen gelebt, so vielseitig genutzt und seit Jahrhunderten so wichtig für das Essen auf dem Tisch war. Frank Jacobs über Redensarten vom Schwein und was sie bedeuten.
Da ist es, rosarote Haut und richtig berühmt. Bekannt aus Literatur, Film, Fernsehen und der Musik.
Du bist ein armes Schwein und ganz allein. Männer sind Schweine.
Es war einmal ein dummes Schwein, das grunzte frech und dreckig. Und es war am Hinterbein behaart und auch sehr speckig.
Tja, da hört man's. Das Schwein hat's nicht leicht. Ein Sprichwort sagt, über das Schwein wird oft nur etwas Gutes gesagt, wenn es tot ist. Stimmt.
Lecker.
Schwein, Schnitzel.
Ich mache auch gerne mal einen Schnitzel.
Und wenn es lebt, sieht's nicht gut aus für den Ruf des Schweins.
Weil dummes Schwein sagt man ja auch mal, wenn man schimpft.
Drecksau und Schweinehund.
Schweinehund, Drecksschwein?
Ich kenne einen. Der ist eine richtige Drecksau. Der versucht uns in den Dreck zu ziehen und deswegen ist er eine Drecksau.
Aber wieso ist das Schwein so negativ behaftet?
Ja, weil das Schwein hässlich ist. Also ich finde Schwein jetzt nicht unbedingt hübsch.
Naja, Schönheit liegt ja bekanntermaßen im Auge des Betrachters.
Man verbindet Schwein, dass die sich in Dreck suhlen.
Ja, das ist die Drecksau, die sich suhlt und nicht so ästhetisch ist.
Und tatsächlich werden in vielen Kulturen Schweine als unreine Tiere angesehen, die sich im Schmutz wälzen. Dabei hat das Suhlen einen guten Grund, sagt Adolf Sanders aus Norden. Der ehemalige Lehrer hat sich lange mit Sprichwörtern und Redewendungen beschäftigt. Die Schweine können nicht so gut schwitzen und kühlen mit dem Dreck ihren Körper. Außerdem schützen sie sich damit vor Sonnenbrand. So Sanders.
Die Schweine haben sehr leicht Parasiten in ihrer Schwarte sitzen. Und das machen sie dadurch wieder wett, dass sie in Matsch herumwühlen und die Parasiten damit zum Abfallen bringen.
Und auch die Redewendungen, du dummes Schwein oder dumme Sau, passen eigentlich gar nicht. Schweine sind nämlich schlaue Tiere, haben Forscher herausgefunden. Ungefähr so wie Affen. Aber trotzdem stehen sie so schlecht da. Vermutlich liegt der Ursprung dessen im vorderen Orient. Bei den Juden und den Moslems gelten Schweine als unrein und dürfen nicht gegessen werden. Eine Theorie besagt, dass Schweine auch Konkurrenten für die Menschen waren, bevor diese sie als Nahrungslieferanten für sich entdeckt haben. Denn Schweine fressen alles das, was Menschen auch zu sich nehmen. Deshalb seien sie verpönt worden. Eine gute Grundlage, um sich zahlreiche Schimpfwörter auszudenken. Aber das Schwein ist nicht immer nur die arme Sau.
Als Glücksschwein und Schwein gehabt.
Schweinchen bringen Glück. So kleine Glücksschweinchen gibt es, Glücksschwein.
Schwein gehabt, wenn man Glück gehabt hat.
Sprichwortexperte Adolf Sanders klärt auf.
Das soll angeblich daher kommen, dass im Mittelalter bei Wettstreiten der letzte Preis immer noch ein Schwein war. Und wenn man den noch gerade erwischt hatte, dann hatte man also Schwein gehabt. Es gibt aber auch andere Versionen, die sagen, bei den Germanen ist das Schwein mehr so ein mystisches, fast heiliges Tier gewesen.
Das bekannteste ist der Eber Gulinborsti. Der zog den Wagen des germanischen Gottes Freier und steht für Wohlstand und Stärke. Weitere Erklärung: Im Kartenspiel wie dem Schafskopf wird die höchste Karte, das Ass, als Sau bezeichnet. Wer das Ass hatte, hatte viel Glück. Möglich auch, dass die Menschen in schlechten Zeiten an glücklichere Tage gedacht haben, als sie noch ein Schwein hatten, zum Essen. Der Ursprung dieser Redensart und vieler andere sind nicht ganz klar. Aber sicher ist, es gibt noch mehr Positive mit dem Schwein. Sau gut, oder? Und...
Oder die Sau rauslassen, klar, das gibt's auch noch.
Wer das tut, feiert fröhlich und ausgelassen. Allerdings hört es dann auch schon fast auf. Die Liste mit den Schimpfwörtern und abwertenden Redewendungen zum Schwein ist doch wesentlich länger als die mit den positiven. Und wer das alles für so außergewöhnlich und völlig abwegig hält, der glaubt vermutlich, sein Schwein pfeift.
Schwein gehabt? Das muss man sich fragen, wenn ein Schwein als Schwein bei uns auf die Welt kommt. Der Normalfall, eine Sau fixiert zwischen engen Stangen, wirft ihre Ferkel, die nach wenigen Wochen von ihr getrennt werden, um dann ein kurzes Leben bei künstlichem Licht, auf harten Spaltenböden und in bedrängender Enge zu leben. Auf dem Christianshof im friesischen Wangerland ist das anders. Der Archehof hält alte Haustierrassen, wie die bunten Bentheimer Schweine oder die Sattelschweine. Ihr Leben ist ganz anders als in modernen Hochleistungsstellen. Hier dürfen sich die Schweine im wahrsten Sinne des Wortes sauwohl fühlen. Jutta Pschigoda hat den Archehof besucht.
Eine Sau mit ihren Ferkeln. Während das Muttertier schläft, spielt der Nachwuchs. Alle Buchten des Stalls sind mit einer dicken Schicht Stroh eingestreut. Für Landwirt Lars Ulmke ist Stroh unverzichtbar für seine Schweine, gerade für die Sauen, die Ferkel geworfen haben.
Sie bauen Nester, das ist das eine. Zum anderen haben sie was, wo sie hier auch reinkuscheln können. Stroh kommt schon relativ nah an die normalen Lebensbedingungen von Schweinen heran, ja.
Keinem Schweinchen muss hier kurz nach der Geburt der Ringelschwanz abgeschnitten werden. Die Tiere kannibalisieren sich nicht gegenseitig. Sie haben Platz, spielen Fangen und wenn sie an etwas knabbern wollen, dann beißen die Ferkel ins Stroh. Ganz anders als in einem Stall mit Spaltenboden, wo es nichts zum Wühlen gibt. Die Muttersauen werden hier auch nicht zwischen Stangen fixiert wie im Hochleistungsbetrieb, damit sie ihre Ferkel in der Enge nicht platt drücken. Hier sind sie frei und sie bleiben lange mit den Ferkeln zusammen. Anfangs allein, dann gemeinsam mit anderen Muttertieren.
Was auch ganz wichtig ist, Schweine sind total sozial. Die Sauen haben ihre Ferkel bis zu 3 Monate dabei. Also die werden nicht irgendwie nach 3 oder 4 Wochen abgesetzt, sondern ganz im Gegenteil, wirklich erst nach Monaten. Die Sauen werden halt auch in Familienhaltung gehalten. Und da beobachtet man zum Beispiel auch, dass die Ferkel beim Saugen gar nicht fixiert sind auf ihre Mutter, sondern wenn da 3 Sauen zur Auswahl sind, dann nehmen sie sich die Sau, bei der sie gerade die leckerste Milch bekommen.
Rund 100 Schweine, davon 25 Muttersauen und 3 Eber leben auf dem Archehof im Wangerland. Herbert und Hinrich, das sind die Eber, die aktuell für Nachwuchs sorgen. Künstliche Besamung, Fehlanzeige. Wenn Interesse bei den Sauen besteht, dann hört man das, sagt Bauer Ulmke.
Ja, das ist, wenn ein Eber das Gefühl hat, da wird eine Sau rauschig, dann muss er das auch weithin verbreiten, damit alle wissen, gleich passiert's.
Ist der Nachwuchs alt genug, dann geht's nach draußen. Der größte Teil der insgesamt 100 Schweine auf dem Christianshof ist tagsüber im Auslauf. Viel Platz, viel frische Luft, Gras und natürlich eine Sule zur Körperpflege. All das brauchen Schweine.
Weil das die natürlichen Lebensbedingungen sind. Wir wollen ja auch nicht den ganzen Tag im dunklen Raum sitzen, sondern wir wollen ja auch die Sonne. Schweine sind da in ganz, ganz vielen Dingen den Menschen total ähnlich.
Der Nachwuchs ist flott, im Schweinsgalopp unterwegs. Die Tiere wachsen deutlich länger. Sie reifen aus und bekommen ihr hofeigenes Futter. Eine Mischung aus Weizen, Gerste, Ackerbohnen, Luzerne, Heu, Süßmolkenpulver und Kartoffeleiweiß, verrät der Landwirt.
Unsere Schweine brauchen durchaus ein Jahr, bis sie so annähernd Schlachtgewicht haben. Was zum einen mit der Rasse zu tun hat, natürlich aber auch mit der Bewegung. Was sich dann aber auch wieder positiv in der Qualität des Fleisches niederschlägt, weil das Fleisch, das stammt aus durchtrainierten Muskeln.
Das wissen Kunden wie Adrian van Eyck zu schätzen. Jeden Sonnabend kommt er mit seiner Frau zum Einkaufen auf den Archehof mit den alten Haustierrassen.
Ich habe mir überlegt, wie die normale Schweinehaltung in Deutschland ist. und finde einfach, dass die Schweinehaltung falsch läuft. Es viel zu viele Schweine produziert werden, die falschen Schweine. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich hier kaufe und auch weniger Fleisch esse.
Aber wenn Fleisch, dann Gutes. Er schmecke den Unterschied deutlich, sagt Van Eyck, und seine Frau pflichtet ihm bei.
Es ist ein großer Unterschied, ja. Also es schmeckt eben, wie man manchmal sagte, nicht wässrig. Es ist ja von der Farbe schon ganz anders. Ne? Das Schweinefleisch ist rot. Es sieht halt teilweise fast aus wie Rindfleisch und nicht dieses wässrige, helle, was man sonst so aus dem Supermarkt kennt.
Bunte Bentheimer sind allerdings fetter als das normale Hybridschwein in deutschen Ställen. Das hatte diese alte Rasse in den 90er Jahren fast an den Rand des Aussterbens gebracht. Erhalten werden kann sie aber nur, wenn die Tiere gegessen werden. Schließlich lebt auch der Christianshof vom Verkauf seiner Schlachttiere, der Eier und der Milch. In Kürze soll er auch als Biolandbetrieb anerkannt werden, sagt Landwirt Lars Ulmke.
Das heißt, wir sind in der Anerkennungsphase als Biobetrieb, sind jetzt in den letzten Monaten und dürfen uns, sofern alles gut läuft, ab nächstem Jahr auch Biobetrieb nennen, müssen aber schon im Biobereich vermarkten und das machen wir natürlich auch.
So wie auf dem Archehof ging es früher auf vielen Bauernhöfen zu. Dabei wurden Schweine erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt in Ställen gehalten. Und kaum jemand hatte damals mehr als 12 Schweine. Im Museumsdorf Kloppenburg bekommen Besucher einen Eindruck davon, wie Schweine in früheren Zeiten gehalten wurden. Lina Bande hat einen historischen Rundgang durch das Museum begleitet und dabei auch eine Schulklasse getroffen.
Schweinezucht. Das Wissen darüber bei den 8-Klässlern vom Kloppenburger Clemens-August-Gymnasium beschränkt sich vor allem auf eines.
Die Schweine werden in Deutschland viel in Massentierhaltung gehalten.
Also es gibt Bio-Schweinehaltung, glaube ich, und Massenzucht.
Schweine werden oft in Massentierhaltung gehalten in Deutschland und es gibt sie bei fast jedem Bauern.
Dass fast jeder Bauer Schweine hat, das war früher so. 1995 gab es noch mehr als 35.000 Schweinehalter in Niedersachsen. Im letzten Jahr waren es nicht einmal mehr 6.000. Die allerdings halten meist mehr als 1.000 Schweine in einem Stall. Dabei war Massentierhaltung bis in die 60er Jahre ein Fremdwort. Winfried Pries kennt sich aus mit der Geschichte der Schweinehaltung. Er bietet dazu Führungen durch das Museumsdorf Kloppenburg an. Schon vor 10.000 Jahren fingen Menschen an, Schweine als Haustiere zu halten, aber nicht unbedingt auf Weiden.
Die Hudewälder war eigentlich elementar. Für die Haltung der Schweine.
Hudewälder, in anderen Regionen auch als Hutewälder bekannt, sind Waldstücke, in die das Vieh hineingetrieben wurde. Die Schweineherden suchten sich selbst ihr Futter und für die Bauern entstanden so keine Kosten. Jahrhundertelang war das gang und gäbe. Viele Ortsnamen in Niedersachsen zeugen heute noch davon. Zum Beispiel Ritterhude, Steinhude oder Hude bei Oldenburg. Irgendwann gab es aber so viele Tiere, dass die Wälder zerstört wurden. Die Obrigkeiten beschlossen deshalb, dass ein Bauer nur noch so viele Schweine halten durfte, wie er auch auf dem eigenen Hof versorgen konnte.
Auf den Dielen der großbäuerlichen Betriebe war ja Platz und die Schweine wurden dann von den Resten der Menschen ernährt. Und die Schweine sind dann zu den Mahlzeiten auf die Diele gekommen, haben sich da die Reste der Mahlzeiten geholt und sind dann wieder sich nach draußen bewegt. Um sich dort dann zu suhlen oder sich aufzuhalten.
Das war rund um das Jahr 1800. Kühe wurden schon lange in kleinen Verschlägen auf der Diele im Wohnhaus gehalten. Nun kamen auch die Schweine dazu. In den alten Niedersachsenhäusern aus dem 19. Jahrhundert ging der Stallbereich direkt in den Wohn- und Kochbereich über. Für die Achtklässler heute unvorstellbar.
Das hat bestimmt gestunken und ich würde das, glaube ich, nicht so toll finden.
Ich glaube, zu der Zeit war es normal. Allerdings kann ich mir das heutzutage nicht mehr vorstellen.
Mir persönlich würde das nicht wirklich gefallen. Also das würde wahrscheinlich stinken und naja, ist halt ein bisschen eklig.
Ein Bauer aus Bersenbrück war damals seiner Zeit voraus. Er baute schon 1780 einen eigenen Stall für sein Vieh. Das kleine Gebäude mit Reetdach hatte sogar Futteröffnungen in den Wänden, die sogenannten Föskede. So konnte der Bauer seine Tiere ganz bequem füttern.
Ja, ne? Wer hineingeht, wird möglicherweise von draußen gefüttert. Ja, das mag sein. Ja.
Also hol ich mal rein.
Stallhaltung blieb auch deshalb lange eine Ausnahme, weil der Bauer für viele Schweine gar kein Futter hatte. Mit Beginn der Industrialisierung 1850 stieg dann aber die Nachfrage nach Schweinefleisch und
die Kartoffel kam auf. Und man stellte schnell fest, dass die Kartoffel in einer gedämpften Form sehr gut geeignet ist, um Schweine zu mästen.
Damit war endlich ein Futter gefunden, mit dem auch größere Schweineherden ernährt werden konnten. Viele Hofbesitzer mussten Ställe anbauen. Manche davon hatten sogar eine eigene Futterküche. Und dennoch, von Massentierhaltung waren die Bauern weit entfernt. Höfe, auf denen es mehr als 12 Schweine gab, waren selten. Erst ab etwa 1960 kam der Umschwung.
Unter welchen Gesichtspunkten können noch mehr Schweine gehalten werden, gezüchtet werden und aufgebaut werden? Und das hat auch damit zu tun, dass die Futterindustrie aufkam. Das heißt, man hat nicht nur dann gedämpfte Kartoffeln den Schweinen angeboten, sondern es kamen dann Futter auf, die dafür eigentlich geeignet waren, um noch mehr Schweine zu ernähren.
Heute werden in Niedersachsen mehr als 8 Millionen Schweine gehalten, vor allem in den Landkreisen Vechta, Kloppenburg und Emsland. Das ist fast ein Drittel aller Schweine in Deutschland. Die moderne Schweinehaltung sichert dem Verbraucher billiges Fleisch, schafft aber auch Probleme beim Tierschutz und der Tiergesundheit.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Rippchen, Steak, Kotelett. Jetzt zur Grillzeit hat Schweinefleisch wieder Hochkonjunktur. Und wenn man die Verbraucher fragt, hätten sie am liebsten Fleisch von glücklichen Schweinen, die noch auf der grünen Wiese tollen. Aber an der Fleischtheke greifen sie lieber zum billigen Produkt. Und das stammt zum großen Teil aus der Intensivtierhaltungsregion Südoldenburg. Die Landwirte stehen enorm unter Druck. Den Preis diktieren letztendlich die Discounter oder der Weltmarkt. Thomas Schwierzi aus dem Korrespondentenbüro Vechta. Sie beschäftigen sich häufig mit der sogenannten Massentierhaltung. Wie werden denn Schweine heute normalerweise gehalten?
Ja, im Stall zum Beispiel habe ich für diese Sendung nochmal mit Josef Kleiner-Holthaus gesprochen. Der ist zusammen mit seinem Vater Schweinemester in Steinfeld, ausgesprochen gern, wie er übrigens betont. Und bei ihm stehen also die Schweine im Stall. Das heißt für ein kleines Schwein ungefähr ein Dreiviertel Quadratmeter Platz, für ein größeres etwa einen Quadratmeter. Tierschützer kritisieren das als zu eng. Für Josef Kleiner-Holthaus ist das aber nicht nur in Ordnung, sondern sozusagen das Beste, was machbar ist. Und auf der Wiese, meint er, da würden die Schweine gar nicht wirklich besser leben. Da drohten der Sonnenbrand, aber auch Keime. Es wäre schwierig, die Exkremente zu entsorgen. Und es würde auch enorm viel Fläche pro Schwein verbraucht, zumal die Schweine ja alles umgraben würden und kaum Natur dabei übrig bliebe, meint Kleiner-Holthaus.
Tja, wenn Schweine sprechen könnten, wie sieht so ein Leben denn aus Sicht des Schweins aus?
Ja, ich würde fast sagen, da steckt man ja nicht drin, aber man muss da wohl unterscheiden. Also es gibt Sauen, die leben anders als Mastschweine. Die Sau lebt zeitweise in einer ganz engen Box, das ist auch schon als Kastenhaltung angeprangert worden. Der Sinn ist vor allem, dass die Sau nicht versehentlich ihre Ferkel erdrückt. Deshalb ist das auch nur auf 3 Wochen beschränkt. Das Ferkel wird dann, wenn es etwas größer ist, kupiert, das heißt, ihm wird der Schwanz abgeschnitten, damit er später im Stall nicht von anderen Schweinen abgebissen wird. Und die männlichen Ferkel, die werden kastriert. Beide Praktiken werden auch von Tierschützern kritisiert, sind aber noch üblich und die Züchter sagen, es gäbe auch keine brauchbare Alternative. Kommen wir doch nochmal auf Josef Kleiner-Holthaus zurück. Der bekommt die Ferkel dann geliefert. Die leben dann bei ihm in 12er-Gruppen im Stall, haben etwas Spielzeug wie Holz, Sägemehl, Stroh und die leben auf Spaltenböden, die man gut sauber halten kann. Dazu eine ausgeklügelte Lüftung. Und der Landwirt möchte natürlich auch, dass seine Tiere gesund bleiben, sagt er selbst. Dazu ist er laut Tierschutzrecht eigentlich auch verpflichtet. Ganz klar, notfalls muss er sogar Medikamente einsetzen. Das ordnet dann der Tierarzt an. Auch hier wieder Kritik an zu viel Medikamenten. Es werden ja auch Antibiotika und sogar Reserveantibiotika eingesetzt. Das führt ja zu Resistenzen. Allerdings ist der Einsatz solcher Antibiotika in den letzten Jahren insgesamt schon stark zurückgegangen. In 10 Jahren um mehr als die Hälfte, betont zumindest der Halter.
Die Schweinehaltung ist ja trotzdem ziemlich umstritten. Sie haben es auch schon gesagt, es gibt viel Kritik. Aber der Verbraucher kauft das billige Fleisch in Massen. Was hat der Landwirt denn davon?
Also erstmal sagen die konventionellen Halter, und die stehen ja für über 98% des Schweinefleisches, dass auch dies Fleisch in Ordnung ist. Das Thema Tierwohl wird immer wichtiger, das zeigen auch Umfragen. Aber an der Ladentheke, Sie haben es gesagt, dann wird dann oft doch nach dem Preis entschieden. Das liegt auch daran, dass man dem Produkt ja gar nicht ansieht, wie es produziert wurde. Und Fleisch, muss man sagen, ist ein Produkt. Damit wird auch gerne geworben. Es gibt da diese Billigangebote im Handel und der übt dann schon wiederum gewaltigen Druck auf die Schlachthöfe aus. Die ächzen auch. Die Schlachthöfe, die wollen auch sparen. Auf der einen Seite tun die das denn bei den Mitarbeitern, aber die geben ihren Druck auch an die Landwirte weiter. Dazu kommt, dass der globale Handel eine immer größere Rolle spielt. So werden zum Beispiel Ohren und Pfoten hier bei uns ja kaum gegessen, kaum verkauft. Die gehen dann nach Asien. Auch dort werden aber immer neue Farmen hochgezogen. Das hat mir der Marktexperte Matthias Quaink von der Schweinehaltergemeinschaft ISN in Damme gerade berichtet. Und auch andere Länder wie die USA und Brasilien liefern sich mit den deutschen Schweineproduzenten zurzeit einen harten Konkurrenzkampf. Und dazu kommt, dass in Deutschland ja der Konsum von Schweinefleisch auch kontinuierlich zurückgeht.
Aber wo bleibt denn der Gewinn? Beim Handel, beim Schlachthof oder doch beim Bauern?
Ja, da zeigt einer auf den anderen. Deshalb macht möglicherweise vielleicht jeder oder auch keiner so richtigen Reibach. Die Bauern jedenfalls, die hört man schon seit Jahren klagen. Und das klingt dann so.
Bescheiden. Ja, schlechte Preise im Moment.
Für die Landwirtschaft ist nicht gut.
Die Auflagen werden immer höher und ich denke einfach, noch mehr Tierwohl und so weiter, das ist nicht möglich.
Tatsächlich müssen ja alle Lösungen irgendwie finanziert werden und deshalb fordern die Landwirte zum einen mehr Zeit, zum anderen aber auch tatsächlich praktikable Lösungen. Nehmen wir mal nur die Ferkelkastration, die soll ja vom nächsten Jahr an verboten sein. Nur das Fleisch von männlichen Schweinen, also von Ebern, das riecht bisweilen merkwürdig, das wollen die Verbraucher nicht. Und wie das gelöst wird, das ist auch ein halbes Jahr vorher immer noch nicht klar. Möglicherweise wieder mit Hilfe der Chemie, mit einer Art Kastrationsspritze.
Die Landwirte stehen also unter Druck. Wie könnte man trotzdem das Leben der Schweine verbessern? Gibt es da Ansätze?
Es gibt schon Ansätze, mehrere sogar. Da läuft zurzeit oder seit einiger Zeit schon eine Initiative Tierwohl des Handels. Der schlägt einfach etwas auf den Preis drauf für das Fleisch. Und davon können dann die Landwirte, die sich an diesem Projekt beteiligen, einen Zuschuss bekommen fürs Tierwohl. Und letztlich doktert auch die Bundesregierung ebenfalls schon seit Jahren an einem weiteren Tierwohl-Label herum, das aber auch schon vor dem Start bereits wieder umstritten ist. Ich meine, dass das alles für den Verbraucher bislang eher verwirrend als erhellend ist. Wer einigermaßen auf Nummer sicher gehen will, der muss wohl Ökofleisch kaufen. Das aber ist eben fast allen zu teuer. Also, da muss man auch dem Verbraucher eine Mitschuld an der Situation geben.
NDR-Korrespondent Thomas Schwierzi über die moderne Schweinehaltung und ihre Folgen für Tiere und Menschen. Das Schwein ist des Deutschen liebstes Fleisch. Jeder Deutsche isst pro Jahr etwas mehr als 38 Kilogramm davon. Liefern kann das nur eine moderne Massentierhaltung, die auf schnelle und vor allem billige Fleischerzeugung aus ist. Für die Tiere bedeutet das kein schönes Leben. Tierschützer fordern deshalb seit Jahren, sich mehr um das Wohl der Tiere zu kümmern. Inzwischen gibt es auch neue Ideen, wie die Landwirte auch in großen Ställen bessere Lebensbedingungen schaffen können. Die Tierärztliche Hochschule in Hannover erforscht solche neuen Ideen. Getestet werden sie zum Beispiel am Lehr- und Forschungsgut in Rute.
Das ist das Bild, das ich sehr gerne mag. Und wenn mich einer fragt, fühlt sich diese Sau hier wohl, dann würde ich sagen, ja, die Sau fühlt sich wohl und die Mitarbeiterin fühlt sich mit dieser Sau auch wohl.
Die Sau, über die Dr. Christian Syrie hier spricht, ist noch etwas verschlafen. Sie ist gerade auf dem Weg vom Schlaf- zum Fressbereich. Unterwegs holt sie sich bei einer Mitarbeiterin noch ein paar Streicheleinheiten ab. Christian Syrie ist Leiter des Lehr- und Forschungsgutes in Rute, das zur Tierärztlichen Hochschule Hannover gehört. In diesem kleinen Modell einer Sauenanlage testen Christian Syrie und sein Team unter anderem neue Haltungskonzepte. Ein Ansatz ist, den Schweinestall in verschiedene Wohnbereiche zu unterteilen.
Im Grunde geht es den Schweinen wie uns. Wir wollen ein Wohnzimmer haben, ein Schlafzimmer und eine anständige Küche. Und so bieten wir den Sauen die Möglichkeit an, sich auch zurückzuziehen, wenn sie gefressen haben, dann wollen sie ruhen. Und dann macht es keinen Sinn, dass sie das Geklapper in der Küche hören. Und das ist für die Tiere, denke ich, genauso wichtig wie für uns.
Forscher aus den Niederlanden möchten das Schweineheim nun auch noch um eine Toilette ergänzen. Bei diesem etwas anderen WC bekommen Schweine ein Leckerli, wenn sie im richtigen Bereich des Stalls ihr Geschäft verrichten. Dr. Nicole Kemper ist Leiterin des Instituts für Tierhygiene an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Sie kann sich gut vorstellen, dass eine Schweinetoilette funktioniert.
Schweine sind ja sehr klug und lassen sich auch konditionieren, das heißt trainieren. Und wenn man quasi sie auf einen bestimmten Platz trainiert, wo sie abkoten und urinieren können, dann würde das natürlich enorme Vorteile bringen. Dann könnte man den Rest der Fläche zum Beispiel planbefestigt, das heißt ohne Spaltenboden gestalten, mit Stroh zum Beispiel.
Stroh, das ist keine Selbstverständlichkeit in deutschen Schweineställen. Damit Kot und Urin besser abfließen können, liegen die Schweine oft nur auf harten Spaltenböden. Dabei eignet sich Stroh auch super zum Wühlen und Spielen. Beschäftigungsmaterial ist inzwischen in allen deutschen Schweineställen vorgeschrieben. Holz, Stroh oder Ketten. Das Team um Christian Syrie wechselt das Spielzeug für Ferkel regelmäßig. Zusätzlich haben einige Ferkelgruppen auch ein Podest im Stall. Zum Spielen, aber auch als Raumtrenner.
Das sieht im Grunde aus wie eine Veranda oder ein Balkon. Die Ferkel können unter diesem Balkon schlafen und sie können aber auf diesen Balkon oben drauf klettern. Das mögen sie auch sehr gerne. Schweine klettern gerne bergauf. Und dort oben können sie sehen, dort ist Beschäftigungsmaterial, dort können sie spielen und toben. Und sie können sehr gut erkennen, wie stark sie das annehmen. Also die pesen da oben drauf rum. Jetzt in diesem Falle der Bursche, der spielt da mit diesem Holzstück da. Jetzt kommt schon der Nächste. Das ist eigentlich das, was wir haben.
Doch trotzdem läuft auf dem Gut Rute noch nicht alles perfekt. Ein Außenbereich, wo sich die Schweine im Schlamm suhlen könnten, ist wegen Hygiene- und Bauvorschriften undenkbar. Und auch auf dem Lehrgut muss die Sau in den ersten Wochen nach der Geburt in einem Käfig mit wenig Bewegungsfreiraum liegen. Ohne diesen sogenannten Ferkelschutzkorb würde sie versehentlich einige ihrer Jungen erdrücken. Für dieses Problem gibt es zwar noch keine Patentlösung, aber viele Ideen, sagt Nicole Kemper. Eine ist ein sogenanntes Ferkelnest. In diesem kleinen Haus versucht man durch Wärme, die Ferkel ganz freiwillig auf Abstand zur Sau zu halten.
Die Sau hat gerne eine Temperatur, bei der es nicht ganz so heiß ist. Und die Ferkel mögen halt gerade am Anfang wirklich die warmen Temperaturen, die hohen. Und deswegen macht man diesen Mikroklimabereich für die Ferkel, wo sie sich eben zurückziehen können. Und gerade was Ferkelnester angeht, gibt es verschiedenste Ausführungen. Es gibt auch Ansätze, dass man warme Wasserbetten anbietet oder eben über die Fußbodenheizung entsprechend diesen Bereich warm hält. Also wichtig ist immer, dass man irgendeine Wärmequelle hat.
Wenn ein Schweinehalter all diese Ideen für mehr Tierwohl umsetzen möchte, steigen seine Kosten laut eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirates für Agrarpolitik um 40%. Viele Landwirte scheuen deshalb momentan noch einen Umbau, sagt Nicole Kemper.
Wenn der Landwirt jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich baue meinen Stall jetzt um, dann müsste er ja investieren. Das Geld haben die Landwirte momentan in der Regel nicht mehr, weil die Schweinepreise in den letzten Jahren nicht so toll waren und durch behördliche Vorgaben da letztendlich keine Sicherheit gegeben ist, dass das, was ich jetzt quasi investiere, wer sagt mir, dass das in 10 Jahren noch aktuell ist?
Deshalb wünscht sich Nicole Kemper von der Politik langfristige Planungssicherheit für Landwirte, die in Tierwohl investieren wollen. Am Ende wird das alles aber nur funktionieren, wenn die Verbraucher auch bereit sind, für Fleisch und Wurst mehr Geld zu bezahlen.
Christin Helfemeier über neue Ideen für die Schweinehaltung und ihre Erforschung durch die Tierärztliche Hochschule Hannover. Die moderne Schweinehaltung mit häufig 1000 Tieren unter einem Dach ist problematisch für das Wohl der sozialen und sehr intelligenten Tiere. Es birgt zudem Gefahren für die Gesundheit der Schweine. Besonders bedrohlich die afrikanische Schweinepest, die so etwas wie eine moderne Plage für die Schweinehalter werden könnte. Ein Ausbruch hätte schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Die Gefahr kommt aus dem Osten. Frage an den Präsidenten des Landesamtes für Verbraucherschutz in Niedersachsen, Eberhard Haunhorst. Wo sind denn jetzt gerade Schwerpunkte der Seuche in Europa?
Immer noch in Osteuropa, in Polen, im Baltikum, aber auch in Ungarn und Tschechien haben wir Ausbrüche. Also nicht ganz weit entfernt, aber es ist immer noch Osteuropa.
Sind denn nur Wildschweine oder auch Hausschweine betroffen?
Es ist beides betroffen, Wildschweine und Hausschweine. Es gibt Länder, die haben nur Ausbrüche in Wildschweinen, aber es gibt eben welche, die haben auch kleinere Tierhaltungen, sodass die Gefahr eines Übertrags auf die Hausschweine relativ groß ist, zum Beispiel in der Ukraine. Und dort sind fast genauso viele Hausschweinebestände betroffen wie Wildschweine.
Der Deutsche Jagdverband sagt, Wildschweine verbreiten die afrikanische Schweinepest nur sehr langsam, etwa 15 Kilometer pro Jahr. Dramatisch dagegen die mögliche Ausbreitung durch den Menschen. Auf Transitstrecken durch Lkw beispielsweise können das bis zu 90 Kilometer pro Stunde sein. Wie soll das verhindert werden?
Ja, hier ist, glaube ich, Aufklärung am wichtigsten, dass alle, die im Transit tätig sind, aber auch Touristen, die unterwegs sind, eben wissen, wie sie mit Speiseabfällen, mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs umgehen müssen. Deswegen werden zum Beispiel eben auch an Rastplätzen und an Tankstellen entsprechende Aushänge mehrsprachig gemacht, dass die Menschen sich informieren können und eine gewisse Sensibilität dafür eintritt, dass auch nicht Speiseabfälle achtlos zum Beispiel an Rastplätzen weggeworfen werden, sondern dann in geschlossene Behältnisse kommen und Ähnliches.
Nun gehen Fachleute davon aus, wahrscheinlich wird die Seuche irgendwann kommen. Wie sind Sie vorbereitet?
Also das Landesamt hat seit 2001 eine Taskforce Veterinärwesen, die im Krisenfall Koordinierungsaufgaben hat, also die Zusammenarbeit der Landkreise Laves und ML und auch über die Bundesländergrenze hinaus koordiniert. Wir unterstützen auch vor Ort die Veterinärämter unter Umständen mit unserem Fachpersonal. Wir führen aber eben auch in solchen Zeiten, wo wir Gott sei Dank die Seuche noch nicht haben, eben Übungen durch und simulieren Ausbrüche und sind eben in vielen Arbeitsgruppen auch zur Bewältigung verschiedenster Fragestellungen, Probleme wie Entsorgung, wie Untersuchungskapazitäten und so zusammen. Und das hat sich sehr bewährt, dass das Landesamt so eine Truppe hat.
Nehmen wir den Fall, Wildschweine in Niedersachsen sind nachweislich erkrankt. Was passiert dann?
Also wenn es einen positiven Fall bei einem Wildschwein gibt, wird ein gefährdeter Bezirk eingerichtet und man stimmt dann mit den Jägern die Maßnahmen zur Bekämpfung ab. Man muss natürlich vermeiden, dass jetzt die Wildschweine auseinandergesprengt werden und dadurch dann eine weitere Verbreitung stattfindet. Aber es finden natürlich dann auch Bejagungsmaßnahmen statt, um den Wildschweinebestand zu reduzieren.
Was passiert bei einem solchen Ausbruch in einem Stall?
Wenn ein Stall positiv ist, also ein Hausschweinebestand, wird dieser Bestand getötet und darum wird ein Sperrgebiet angelegt und aus diesem Sperrgebiet heraus dürfen eben nur unter ganz strengen Auflagen überhaupt noch Tiere oder Fleisch verbracht werden und es müssen umfangreiche Untersuchungen gemacht werden, ob andere Bestände dann auch betroffen sind und je nachdem müssen auch weitere Bestände getötet werden.
Was unterscheidet die afrikanische Schweinepest eigentlich von der normalen, denn die hat es ja schon immer auch gegeben?
Es gibt keinen Impfstoff gegen die afrikanische Schweinepest. Damit kann man auch sozusagen bei den Wildschweinen im Grunde genommen auch keine Maßnahmen momentan ergreifen, dass dieses Virus sozusagen in der Wildschweinepopulation ausgerottet wird. So hat man das bei der europäischen Schweinepest hingekriegt. Und sie ist eben auch, verläuft auch im Regelfall tödlich und damit ist es eben eine ganz andere Bedrohung, als wir es bei der klassischen Schweinepest hatten.
Woran liegt das, dass es noch keinen Impfstoff gibt?
Also das Virus ist von der Art her schwer, sozusagen einen Impfstoff dagegen zu entwickeln, weil es ein sehr komplexes Virus ist. Und das wird es vielleicht irgendwann auch mal geben, aber das wird sicherlich noch einige Jahre dauern.
Ist die afrikanische Schweinepest für den Menschen gefährlich?
Nein, für den Menschen ist sie völlig ungefährlich. Aber eben über virushaltiges Material können sich wieder andere Schweine infizieren. Deswegen ist eben wichtig, dass zum Beispiel Speiseabfälle nicht an Schweine verfüttert werden und eben auch nicht achtlos irgendwelche Lebensmittel tierischen Ursprungs weggeworfen werden, sodass da Wildschweine wieder mit in Kontakt kommen.
Nun ist dieses Virus ja sehr überlebensfähig außerhalb der Schweine, in Wurstwaren zum Beispiel. Wenn der Mensch so etwas ist, wie sieht es damit aus?
Kann er sich selber nicht mit infizieren.
Der Präsident des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Eberhard Hauenhorst, über die afrikanische Schweinepest. Wir sind fast am Ende unserer Sendung Schwein gehabt. Noch einen kleinen Witz zum Schluss.
Sagt die Mutter: Fritzchen, du bist ein richtiges Ferkel. Du weißt doch, was ein Ferkel ist. Ja klar, sagt Fritzchen, das Kind von der Sau.
Genau, in diesem Sinne, lassen Sie gelegentlich mal die Sau raus, aber bitte keine Schweinerei. Und denken Sie auch an das Glück der Schweine. Tschüss, sagt Petra Pfeil.